Wenn ihr an Reichtum denkt, woran denkt ihr da? Teure Autos, riesige Villen und schicke Privatjets? Oder denkt ihr vielleicht an Gold?
August von Finck, der hat eine Menge davon. Richtiges Gold. Goldbarren, Goldmünzen. Und noch im hohen Alter fängt unser Milliardär an, damit zu handeln. Neue Geschäfte zu machen. Er fängt an, Gold zu verkaufen.
Aber eigentlich verkauft er Angst. Finck baut sein Geschäft mit Leuten auf, die von dem Ende unserer Gesellschaft träumen. Und vom Ende unserer Demokratie. Mein Name ist Lorenzo Gavarini.
Und ich bin Sophie Fichtner. Das ist Reich und Rechts, wie ein Milliardär aus dem Hintergrund Deutschland radikalisiert. Sein Name August von Finck. Das ist Folge 2, Bayerische Amigos und das Geschäft mit dem Gold.
Erinnert ihr euch noch? Wir haben da dieses Foto von Finck gefunden. August von Finck an einem Tisch mit Markus Söder, irgendwo auf einer Geburtstagsfeier in Bayern. Und dann haben wir den Fotografen angerufen. Der steht dem Baron sehr nahe. So nahe, dass er ihn um Erlaubnis bitten musste, mit uns zu reden. Wie dieses Gespräch lief, wissen wir nicht. Aber mit uns über Finck reden will er jedenfalls nicht. Und Finks Nummer gibt er uns schon gar nicht.
Leider eine Sackgasse. Finck bleibt ein Phantom. Aber wo stehen wir eigentlich?
Naja, in den 90ern und Anfang der 2000er scheitert Finck ja daran, eine rechte Kraft in Deutschland aufzubauen. Der Bund Freier Bürger und der Bürgerkonvent halten nicht lange durch.
Aber Finck hat ja noch ein paar Millionen rumliegen und gibt so schnell nicht auf. Für seine politischen Interessen greift er also wieder mal tief in seinen prall gefüllten Geldbeutel.
Aber statt wie das letzte Mal eine neu gegründete Partei mit Millionen vollzupumpen, richtet sich sein Blick jetzt auf die Parteien, die schon im Bundestag sitzen.
Da gibt es eine Geschichte, die besonders viel Aufsehen erregt hat. Und zwar hat Baron August von Finck bzw. Firmen seines Imperiums haben 2009 1,1 Millionen Euro gespendet an die FDP, an die Liberalen. Und die wiederum haben sich dann bei schwarz-gelben Koalitionsverhandlungen für eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Hotelübernachtungen eingesetzt. Das hat dem damaligen Großhotelier Finck natürlich nur recht sein können und das hat damals zu großen Diskussionen geführt.
Das ist Klaus Ott. Er arbeitet seit 40 Jahren für die Süddeutsche Zeitung als Investigativjournalist. Hier spricht er von der sogenannten Mövenpick-Affäre. Und die schadet nicht nur der FDP. Der Hotelkonzern Mövenpick gehört nämlich damals zu Finks Imperium und der Skandal sorgt für richtig viel Aufmerksamkeit.
Und genau diese Aufmerksamkeit, die meidet er ja eigentlich.
Plötzlich landet August von Finck in den Schlagzeilen. Seine Millionenspende und die Steuersenkung für Hotelübernachtungen liegen verdächtig nah beieinander.
Da schüttelt man, auch wenn man jetzt nicht Journalist wäre, als politisch interessierter Mensch den Kopf und sagt sich, so ein Zufall gibt's doch eigentlich gar nicht.
Dem Namen August von Finck wird Klaus Ott noch öfter begegnen. Gemeinsam mit zwei Kollegen von der SZ wird Ott dafür sorgen, dass Finck 11 Jahre später wieder in den Schlagzeilen steht. Aber dazu später mehr.
Erstmal zu seinen politischen Anfängen. Und die liegen ganz nah bei seiner Heimat.
Bayern, jawohl, das sind wir mir. Bayern, das sind wir mir.
Aufgewachsen ist Finck, Spitzname Gustl, auf dem Gutshof Möschenfeld, ein paar Kilometer südöstlich von München.
Wir wollen etwas über den jungen August von Finck erfahren und suchen nach Personen, die mit ihm aufgewachsen sind.
Wir kriegen die Telefonnummer von einem älteren Herrn aus dem Nachbarort. Er soll in seiner Jugend mit Gustl umhergezogen sein. Am anderen Ende der Leitung hält sich die Begeisterung über unseren Anruf in Grenzen. Man müsse vorsichtig sein, was man über Finck sage, solange der noch lebt.
Klingt fast so, als hätte er Angst vor ihm.
Auf jeden Fall redet der auch nicht mit uns.
Wir telefonieren weiter rum, aber Finck war wohl schon länger nicht mehr in Möschenfeld.
Früher war das anders, denn Finck ist ein begeisterter Jäger und hat regelmäßig Leute zum Jagdessen nach Möschenfeld eingeladen.
Ausflüge in die bayerischen Wälder macht Finck damals besonders gerne mit einem Mann, der in Bayern für fast 3 Jahrzehnte sehr viel zu sagen hat.
Halt es doch den Mund, Sie Trottel. Ich sehe Sie schon seit längerer Zeit. Wenn Sie schon kein Hirn haben, dann halten Sie das Maul wenigstens.
Für solche Sprüche war er bekannt. Mit CSU-Legende Franz Josef Strauß zieht Finck gerne mit Gewehr auf dem Rücken los. Gute alte Amigos sozusagen.
Aber die beiden hocken nicht nur gerne zusammen auf dem Hochsitz.
Richtig, damals ist Finck schon Gönner der CSU. Das bleibt auch nach dem Tod von Strauß so. Seit 1998 spendet Finck mehr als 3 Millionen Euro an die Partei. Meistens verdeckt über kleinere Firmen aus seinem Imperium.
Gehört sich wahrscheinlich so für einen gescheiten Bayern, die CSU zu unterstützen.
Ja, und der scheint es auch echt gehabt zu haben mit den bayerischen Ministerpräsidenten, oder? Mir geht einfach dieses Foto nicht mehr aus dem Kopf.
Stimmt, da sitzt August von Fink ja direkt neben Markus Söder, dem jetzigen Ministerpräsidenten. Da auf diesem Geburtstag im Gasthaus, beide im traditionell bayerischen Janke.
Aber wer hat denn 2019 sowohl Fink als auch Söder eingeladen?
Tja, das war eine andere CSU-Größe. Peter Gauweiler, der ehemalige Parteivize. Der feiert da seinen 70. Geburtstag, standesgemäß in einem urigen Bauernhaus auf der Münchner Galopprennbahn.
Partytime!
Tja, und was zu diesem Zeitpunkt vermutlich niemand auf der Party weiß, Geburtstagskind Peter Gauweiler und August von Fink haben ein ganz besonderes Verhältnis zueinander. Die beiden kennen sich schon seit vielen, vielen Jahren.
Das reicht weit zurück bis zu Franz Josef Strauß. Baron August von Fink war seinerzeit Jagdfreund und Unterstützer von Franz Josef Strauß. Und nach dem Tod von Strauß hat Fink große Stücke auf Gauweiler gehalten und seitdem eine enge Verbindung zu Gauweiler gepflegt.
Peter Gauweiler ist bekannt dafür, sich mit schillernden Persönlichkeiten und Politprominenz zu umgeben. Der Anwalt trinkt gerne Red Bull und ist ein astreiner Karrieremensch. Mit gerade einmal 22 sitzt Gauweiler schon im Münchner Stadtrat.
Und auch später, während seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter von 2002 bis 2015, fällt der CSU-Politiker durch seinen besonderen Geschäftssinn auf.
Gauweiler belegt im Bundestag souverän Platz 1 der Abgeordneten mit den höchsten Nebenverdiensten. Und nicht nur das, er ist auch der Abgeordnete im Parlament, der die meisten Abstimmungen verpasst.
Scheinbar gefällt es ihm in der Heimat besser als in der Hauptstadt.
Und auch in Brüssel macht sich Gauweiler einen Namen. Mit fast schon beeindruckender Ausdauer klagt er immer wieder gegen die Verträge der Europäischen Union.
Erinnert ein bisschen an Manfred Brunner aus der letzten Folge, der Typ, der den Bund Freier Bürger gegründet hat.
Aber anders als Brunner lässt Gauweiler nach einer Klage nicht locker und spricht dabei gerne von sich in der dritten Person.
Hey Peter Gauweiler, gell? Sag bitte nichts gegen die europäische Einigung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen keine Einigung einer Flaschenmannschaft, die ganz Europa durcheinanderbringt und an der guten Idee verzweifeln lässt. Das ist doch das Problem, das wir mit den europäischen Kommissaren haben.
Hoppla, die EU-Kommission ist also eine Flaschenmannschaft?
Ja, diese knackige Kritik an der EU gefällt einem Partygast auf Gauweilers 70. bestimmt besonders gut. Ihr ahnt es schon, August von Fink. Und zwar so gut, dass er Gauweiler dabei unter die Arme greift.
Fink ist erzkonservativ, strammer Europaskeptiker und das hat eben auch sehr gut zu Gauweiler gepasst. Da haben sich offenbar die zwei Richtigen gefunden.
Also bezahlt Milliardär Fink auch Gutachten, die Gauweiler für seine Klagen gegen diverse EU-Maßnahmen braucht. Er hat ja die nötige Kohle.
Und dabei bleibt's nicht. Im Frühjahr 2021 liegen der SZ Rechnungen in Höhe von über 11 Millionen Euro vor. Die hat Gauweiler als Bundestagsabgeordneter an Unternehmen von Fink gestellt.
11 Millionen sind aber auch ein entspannter Nebenjob.
Aber ich frage mich auch, warum in alles in der Welt ist Peter Gauweiler dem Fink 11 Millionen Euro wert?
Für was genau er das Geld bekommen hat, das wissen wir nicht. Auf Anfrage der SZ wollen sich weder Gauweiler noch Fink äußern. Gauweiler pocht auf seine Schweigepflicht als Anwalt. Und Fink, der tut einfach das, was er immer bei Presseanfragen tut. Nämlich gar nichts. Er bleibt im Verborgenen.
Na, da ist ein Schloss in der Schweiz ja ein willkommener Rückzugsort.
Es ist nicht so, dass er ständig hier in Deutschland unterwegs wäre, um irgendwelche Gespräche zu führen in Wirtschaftskreisen. Aber wie gesagt, dafür hat er auch Vertraute. Er hat eine Vermögensverwaltung hier in München und von hier aus sind dann auch seine Vertrauten unterwegs, waren auch offenbar regelmäßig in der damaligen Kanzlei von Gauweiler, um dann allerlei Gespräche zu führen über möglicherweise politische und unternehmerische Strategien.
Weit haben es die Vertrauten von Fink, wie Klaus Otzi nennt, dabei nicht. Finks Vermögensverwaltung liegt nur einen Katzensprung entfernt von Gauweilers Anwaltskanzlei am Münchner Promenadeplatz. Hier laufen die Fäden des Finkschen Imperiums zusammen. Von Gauweilers Kanzlei am Promenadeplatz 9 überqueren wir schnell die Tramgleise.
Rechts von uns wehen weiß-blaue Fahnen. Eine fette Karre reiht sich an die nächste. Da drüben tauscht ein Gast gerade seinen Porsche-Schlüssel gegen eine Zimmerkarte.
Der Bayerische Hof ist nicht zu übersehen. Am Promenadeplatz stinkt's echt nach Geld.
Und ein paar Schritte weiter links stehen wir vor der Hausnummer 12. Weinrote Markisen schirmen die Eingangstür ab. Darüber steht der Schriftzug Degussa Gold und Silber.
Die Degussa GmbH wird 2010 gegründet und gehört der Substantia AG. Und die gehört, genau, Fink.
Aber den Namen Degussa gibt es nicht erst seit 2010. Warte, ich gucke den genauen Zusammenhang nochmal nach. Ah, hier. Degussa steht für Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt. Und die haben ziemlich von den Nazis profitiert. Sie haben zum Beispiel Edelmetalle weiterverarbeitet, die der jüdischen Bevölkerung gestohlen wurden. Und hier steht, die Berliner Scheiderei der Degusser erhielt direkte Lieferungen von Zahngold aus dem Ghetto Lodz.
Puh, das ist echt heftig. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie sie an das Zahngold rangekommen sind.
Aber das war es noch nicht. Eine Tochterfirma der Degusser hat das Giftgas Zyklon B hergestellt. Das ist das Gift, mit dem die Nazis Menschen in den Gaskammern ermordet haben. Und auch noch Zwangsarbeit in den Werken von Degusser.
Die haben echt nichts ausgelassen.
Das steht hier alles auf der Homepage von Evonik. Dem Unternehmen hat der Name Degusser gehört, bevor Fink ihn gekauft hat.
Aber warum zur Hölle will Fink diesen vorbelasteten Namen unbedingt haben? Und dann auch noch, um wieder mit Gold Geschäfte zu machen?
Und dafür soll er auch noch 2 Millionen Euro auf den Tisch gelegt haben.
Wir wollen das nochmal genauer wissen. Deswegen haben wir bei Evonik angerufen und mit Andrea Hohmeier gesprochen. Sie leitet das Archiv der Firma und hat an der Aufarbeitung der Unternehmensgeschichte mitgearbeitet.
Ich denke mal, dass damals die starke Marke verkauft worden ist. Diese wirklich seit vielen, vielen Jahrzehnten im Markt vorhandene Marke Degusser für Edelmetall, wo die Leute dann assoziiert haben, Vertrauen, Qualität, hohe Leistung.
Naja, für mich bleibt der Name mit der NS-Zeit verbunden. Auf der Website von Finks Degusser gibt es sogar einen Reiter, Historie des Namens Degusser. Aber da steht nichts über die Nazi-Vergangenheit. Sie wird komplett ausgespart.
Ziemlich zynisch. August von Fink war der belastete Name wohl egal.
Aber warum gründet man als Milliardär überhaupt einen Goldhandel? Hat man nicht irgendwann genug? Lass uns doch einfach mal in diesen Goldshop hier am Promenadeplatz reingehen. Vielleicht verstehen wir ja dann die Faszination besser.
Geht leider gar nicht so einfach. Mir wurde am Telefon schon gesagt, dass Sie ungern mit der Presse sprechen. Gab wohl in letzter Zeit zu viel negative Berichterstattung.
Gut, dann gehen wir halt als Privatpersonen rein. Sophie und Lorenzo interessieren sich einfach für Gold. Irgendwie ein bisschen enttäuschend, oder? Ich hätte mehr Prunk erwartet, ehrlich gesagt.
Ja, total. Hatte eher so ein Bezirksamtsflair. Der Verkaufsschalter sah aus, als könnte ich mir da auch gleich meinen neuen Perso abholen.
Aber weißt du, was ich echt krass fand? Als der Degusser-Mitarbeiter mal so nebenbei erwähnt hat, dass er bewaffnet ist.
Ja, da ist mir auch echt das Herz in die Hose gerutscht.
Tja, da merkt man, Gold ist dann doch nicht irgendeine Ware.
Goldfinger!
Immerhin ist Gold der Traum der Menschen von Reichtum, Glück und Wohlstand.
Gold als Vorläufer von Geld blieb lange in Gebrauch.
Was nach wildem Westen klingt, ist heute ein modernes Millionengeschäft.
Gold glänzt ja immer, aber in Krisenzeiten eben ganz besonders.
Jetzt ist Gold vor allem eins, Panik. Und Panik ist Gold wert.
Insofern ist das Zurückwenden auf solche Lösungen, Edelmetallgeld, auch eine Absicherung, nicht, gegen diese freiheitsfeindlichen Tendenzen, die wir heute überall auf der Welt sehen.
Dieser Typ, den ihr gerade gehört habt, heißt Thorsten Polleit. Er fällt seit Jahren immer wieder mit ziemlich krassen Äußerungen auf. Und den hat Fink zum Chefökonom von Degusser gemacht.
Und dennoch drängen kollektivistisch-sozialistische Ideologen und ihre Unterstützer, die den Klimawandel und neuerdings die Coronavirus-Epidemie politisch zu instrumentalisieren wissen, darauf, das freie Marktsystem bzw. das, was davon noch übrig ist, abzuschaffen und der Menschheit eine Befehls- und Lenkungswirtschaft oder letztlich sogar ein sozialistisches Regime unterzujubeln.
Das klingt jetzt alles erstmal ziemlich wild.
Deshalb erstmal von vorne. Thorsten Polleit vertritt Positionen des Anarchokapitalismus. Die Grundthese dahinter, der Markt soll regeln, alles regeln. Oder auch, der Staat steht der Wirtschaft im Weg. Ihr wisst schon, Steuern, Gewerkschaften, Spielregeln auf dem Markt. Da sind die überhaupt keine Fans von. Außerdem ganz wichtig, Eigentumsrechte.
Thorsten Polleit hat eine ganz klare Linie. Staat muss abgeschafft werden und muss ersetzt werden durch Privateigentum.
Das ist Andreas Kemper. Er ist Publizist und Soziologe und hat sich ziemlich intensiv mit Degusser, August von Fink und Co. beschäftigt.
Die wollen den Staat komplett abschaffen, um dann halt eine Totalprivatisierung herbeizuführen. Es soll alles komplett privatisiert werden, alles soll von Unternehmen übernommen werden. Polizei, Gerichte, ja, ist alles dann nur noch Privatunternehmen. Und das sagen die auch so ganz deutlich. Demokratie gehört abgeschafft und muss ersetzt werden durch den Geldbeutel.
Da ist es natürlich perfekt, wenn man wie Fink mit goldenem Löffel im Mund geboren wird. Und den Staat abschaffen, das gab's doch schon mal. Ihr erinnert euch noch, beim Bürgerkonvent aus Folge 1, dem August von Fink unter die Arme gegriffen hat.
Genau, aber für uns ist der Anarchokapitalismus hier deshalb wichtig, weil Thorsten Polleit nicht nur von Anfang an bei Degusser mitmischt, sondern auch fast gleichzeitig einen politischen Think Tank gründet, das Ludwig von Mises Institut. Und dieser Lobbyverein verbreitet Polleits Ideologie.
Aber mal kurz zu diesem Institut. Das ist nämlich kein Einfall von Polleit. Das originale Mises Institut kommt aus den USA und wurde von dem Erfinder des Anarchokapitalismus selbst gegründet, Murray Rothbard. Der war sogar so radikal, dass er verlangt hat, Eltern sollten ihre Kinder verkaufen können. Weil Kinder sind ja Privateigentum.
In meiner Welt ist Kinderverkaufen ja Menschenhandel, aber gut. Also, fassen wir zusammen. August von Fink kauft diesen vorbelasteten Namen de Gusser, um einen Goldhandel aufzumachen. Dann setzt er Thorsten Polleit als Chefökonom ein, der ziemlich krasse Vorstellungen von unserer Wirtschaft und unserem Sozialstaat hat. Der gründet dann dieses Ludwig von Mises Institut, was seine Ideologie noch weiter verbreitet und vor allem im selben Gebäude sitzt wie de Gusser. Alles ganz schön verwoben miteinander.
Und es geht noch weiter. 2019 bekommt Polleit an der Spitze von de Gusser Unterstützung. Da holt Fink einen neuen Geschäftsführer in sein Unternehmen, einen Typen namens Markus Krall. Und der und Polleit haben sehr ähnliche politische Einstellungen.
Diese Einsicht führt uns zum ersten Element eines freiheitlichen Utopia. Es wählt, wer beiträgt, nicht wer entnimmt. Und das bedeutet, das Wahlvolk, die atomisierte Souveränität besteht aus denen, die keine Transfers des Staates in Anspruch nehmen, weder in Form von Sozialtransfers noch von Subventionen. Wer von anderer Leute Fleiß und Mühe lebt, ist unmündig. Und wer unmündig ist, wählt nicht.
Das heißt, wenn ich Hartz IV bekomme, Kindergeld oder BAföG, darf ich nicht wählen? Krass.
Und es kommt noch besser.
Diese Instanz, ich nenne sie hier einen demokratischen Wahlkönig, wird auf Lebenszeit vom Wahlvolk gewählt. Er kann mit 2/3 der Stimmen vom Wahlvolk abberufen werden. Ansonsten endet seine Amtszeit nur mit Rücktritt oder Tod. Seine einzige Aufgabe, und dafür braucht er diese Art von Unabhängigkeit, ist die Überprüfung neuer Gesetze und exekutiver Maßnahmen auf ihre Kompatibilität mit der freiheitlichen Verfassung und seiner damit verbundenen unbegrenzten Vetomacht.
Alles klar, den Sozialstaat abschaffen reicht ihm also nicht. Einen König will er auch noch.
Ja, auf jeden Fall ist beides nicht mit unserem Grundgesetz vereinbar.
Ist das nicht außerdem ein krasser Widerspruch? Ich dachte, es geht um die Abschaffung von staatlichen Institutionen. Wie passt da ein König mit Vetomacht dazu?
Das ist Teil von Kralls Vision. Er will den Staat peu à peu runterfahren, bis die Wirtschaft von allen Regeln befreit ist. Und damit das reibungslos klappt, wird vorübergehend ein König eingesetzt. Und das nennt er dann Minimalstaat.
Und dieser Minimalstaat ist kein Widerspruch zur Vision einer reinen Privatrechtsgesellschaft. Er ist die Brücke dorthin.
August von Fink sucht sich für de Gusser also gezielt Manager wie Markus Krall aus, die von der Demokratie, wie wir sie kennen, keine Fans sind. Das sagt zumindest Soziologe Andreas Kemper.
In dieser Position wird ihm das quasi gestattet, dass er diese abgedrehten Kommentare von sich gibt. Das heißt, er bekommt dafür Applaus. Er wird jetzt nicht entlassen. Also wenn jemand von der Deutschen Bank das machen würde, ja, der würde wahrscheinlich dann rausfliegen. Und bei de Gusser Goldhandel, in diesem Umfeld von August von Fink, wird er aber dafür anerkannt.
Auch interessant, Polleit und Krall haben vor de Gusser nichts mit dem Verkauf von Edelmetallen am Hut gehabt. Also hat vielleicht ihre Ideologie August von Fink überzeugt.
Und außerdem können sie eine Sache echt gut, den Untergang prophezeien.
Das ungedeckte Papiergeldsystem ist wirtschaftlich und sozial äußerst problematisch. Es verursacht Schäden, die vermutlich weit über die Vorstellungen der meisten Menschen hinausgehen. Und es läuft Gefahr, letztendlich in einem großen Desaster zu enden. Und es bedarf dann nur noch eines kleinen zusätzlichen Schrittes, um die Befehls- und Lenkungswirtschaft in einen echten Sozialismus zu verwandeln. Und es wäre zu befürchten, dass die damit verbundene Umwälzung der Eigentums- und Wirtschaftsverhältnisse den Tod von Millionen, wenn nicht von Milliarden Menschen bedeuten würde.
Das sagt Thorsten Polleit. Und Krall, der schreibt in seinem im Mai frisch erschienenen Buch »Freiheit oder Untergang«, dass er dem Euro nicht zutraue, das Ende des Jahres 2021 zu erleben. Und dann spricht er sogar von Apokalypse.
Na, das dürfte August von Fink ja gut gefallen, dass seine beiden Goldjungs Polleit und Krall die europäische Geldpolitik kritisieren und sogar ihr Ende kommen sehen.
Denn was gilt in Krisenzeiten als besonders sichere Anlage?
De Gusser profitiert also von dieser Panik. Bei unserem Besuch am Promenadeplatz haben wir uns den aktuellen De Gusser Marktreport mitgenommen. Das ist also eine Broschüre, die da rumliegt. Da stehen Sachen drin wie, ich lese mal vor, das Zurückdrängen, das Abschaffen des Bargeldes öffnet die Tür zur Hölle. Es befördert das Entstehen eines allmächtigen Überwachungsstaates.
Hölle? Hört sich jetzt nicht unbedingt nach seriöser Goldshop-Lektüre an.
Voll, und jetzt stell dir mal vor, du liest da sowas. Da denkst du dir doch auch, wenn es kein Bargeld mehr gibt, dann lege ich mein Geld halt sicher an, also in Gold, oder? Was für krasse Untergangsszenarien.
Und mit denen haben sie sogar richtig Einfluss auf unsere Gesellschaft. Und das nicht aus letzter Reihe, Sie veröffentlichen Bücher, die es auf Bestsellerlisten schaffen, haben schon Gastbeiträge für die Wirtschaftswoche oder das Handelsblatt geschrieben. Und Thorsten Polleit unterrichtet sogar Studierende an der Uni Bayreuth.
Und Markus Krall hat es einfach schon in den Bundestag geschafft. 2019 hat ihn die AfD als Finanzexperten eingeladen.
Jemand, der den Staat abschaffen will im Bundestag?
Solche Leute sind doch eher ein Fall für den Verfassungsschutz.
Könnte man denken. Im aktuellen Verfassungsschutzbericht finden wir aber nichts über sie.
Auf uns wirken diese Typen aber echt gefährlich. Also haken wir nochmal nach und fragen den Verfassungsschutz nach August von Fink, Markus Krall, Thorsten Polleit, dem Degusser Goldhandel und dem Ludwig von Mises Institut. Und bekommen folgende Antwort.
Nach sorgfältiger Abwägung ergibt sich, dass eine Beantwortung der oben genannten Anfrage nicht erfolgen kann. Daraus kann nicht gefolgert werden, dass eine Beobachtung der Organisation oder Person erfolgt oder nicht erfolgt.
Also weder ja noch nein.
Das reicht uns noch nicht. Wir fragen beim Parlamentarischen Kontrollgremium an. Das Gremium überwacht unsere Nachrichtendienste. Das heißt auch den Verfassungsschutz. Dieser ist verpflichtet, das Gremium umfassend über seine allgemeinen Tätigkeiten zu unterrichten.
Also ab nach Berlin. Im Bundestag treffen wir Konstantin von Notz. Er ist stellvertretender Vorsitzender dieses Kontrollgremiums. Wir fragen ihn, ob er schon mal gehört hat von August von Fink, von Krall, Polleit, Degusser und diesem Mises-Institut.
Also mir sagen jetzt diese Namen alle nichts. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat da ein weites Spektrum, was sie betrachten müssen und stellen das ja auch im Verfassungsschutzbericht regelmäßig vor. Da stehen eigentlich die wesentlichen Dinge drin. Nach meiner Erinnerung zu diesen Strukturen bisher nichts. Ich kann nur sagen, dass mir diese Namen alle nichts sagen.
Also so wie Notz uns das schildert, klingt es ja nicht so, als hätten die Polleit und Co. auf dem Schirm. Aber wissen tun wir es natürlich immer noch nicht.
Nachdem wir so viel zu diesem, ja, ziemlich politischen Goldnetzwerk um August von Fink recherchiert haben, wollen wir jetzt mit Markus Krall reden. Vielleicht ist er der, über den wir näher an Fink rankommen.
Ja, und wenn nicht, kann er uns wenigstens eines sagen. Glaubt Fink auch an Kralls Prophezeiungen?
Wir schreiben eine Mail und erwarten, um ehrlich zu sein, keine Antwort. Aber dann? Eine Nummer aus Frankfurt am Main. Guten Tag, Herr Krall?
Vielen Dank, dass Sie sich melden. Wir hätten
er will tatsächlich mit uns reden. Wir machen einen Termin für den nächsten Tag aus.
Aber zu unserem Interview kommt es leider nicht. Krall sagt das Gespräch kurz vorher ab. Er hat die Anweisung bekommen, nicht mit uns zu sprechen. Von wem genau, erfahren wir nicht.
Enttäuscht sind wir natürlich trotzdem. Vor allem, weil auch schon alle unsere Bemühungen, mit ehemaligen Mitarbeitern von Degusser zu sprechen, gescheitert sind.
Übrigens, das waren alles nur Männer, die wir angerufen haben. Das Netzwerk um Fink, die reinste Männerdomäne.
Und wenn wir dann mal mit jemandem sprechen konnten, lief das Gespräch meistens so wie mit diesem ehemaligen Geschäftsführer.
Kein Kommentar an der Stelle.
Okay, noch ein letzter Versuch. Es ist früher Abend, ich sitze alleine in der Redaktion und probiere nochmal ein paar Nummern aus. Ich benutze das Festnetztelefon. Irgendwie will ich nicht, dass diese Leute meine Handynummer haben. Auf einmal ruft mich jemand zurück. Unterdrückte Nummer. Sophie Fichtner? Hallo? Hallo? Oh Mann, das wird mir echt zu gruselig. Und es ist irgendwie auch klar, keiner von Degusser wird mit uns reden. Schon gar nicht über August von Fink. Oh Mann, hier kommen wir echt nicht weiter.
Aber am nächsten Tag bekommen wir eine Mail. Endlich, ein Verwandter von Fink hat auf unsere Anfragen reagiert, die wir ihm seit Tagen schicken. Und er will mit uns sprechen. Das ist Reich und Rechts, wie ein Milliardär aus dem Hintergrund Deutschland radikalisiert. Sein Name August von Fink. Das war Folge 2. Bayerischer Amigos und das Geschäft mit dem Gold.